Ja, meine heutige Predigt hat nichts mit Geschenken zu tun. Ich möchte heute mit euch über einen Text reden, der mir persönlich ganz viel Kopfzerbrechen beschert hat, jedes Mal, wenn ich ihn gehört habe. Ich konnte ihn nicht verstehen, ganz lange Zeit lang nicht. Mit meinem Gottesverständnis, mit meinem Gottesbild, das ich habe, schien mir dieser Text immer unwahrscheinlich schwierig zu verstehen. Immer wieder bin ich auf Unverständnis gestoßen, egal ob ich mit gläubigen oder mit nichtgläubigen Menschen gesprochen habe. Ich glaube, ich war nicht die Einzige, oder ich habe immer wieder gemerkt, dass ich nicht die Einzige war, die mit diesem Text Probleme hatte. Ja, viele sagen ja, dass der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments grundverschieden sind. Der im Alten zeigte sich als grausam, herrschsüchtig, der Gott der Rache und der Gott im Neuen Testament gütig, barmherzig, verständnisvoll und liebend. Aber war Gott zur Zeit des Alten Bundes tatsächlich so viel anders als im Neuen Testament? Offenbarte er sich denn tatsächlich so grundlegend anders den Israeliten damals als uns heute? Die Sylvia, die hat heute Morgen in ihrem Text zu Beginn des Gottesdienstes schon einiges vorgelesen, das ich auch in meiner Predigt heute nochmal erwähnen werde. Es ist nicht der Gott des Alten Bundes, der gesagt hat, ich habe dich je und je geliebt. Und hat nicht Gott von sich selbst gesagt, ich, der Herr, wandle mich nicht. Doch nun zu meinem eigentlichen Text heute. Es geht da um die Rechtsgrundlagen für das Volk Israel im Anschluss an die 10 Gebote. Mit den 10 Geboten kommen wir doch eigentlich alle noch ganz gut zurecht, denke ich. Die 10 Gebote sehen wir ein. Die sind wichtig für das Zusammenleben. Die ersten 10 Gebote regeln die Beziehung zwischen Mensch und Gott und die restlichen regeln die Beziehung von Mensch zu Mensch. Ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass wir paradiesische Zustände hätten, wenn sich alle Menschen an die 10 Gebote halten würden. Wenn niemand mehr einen anderen bestehlen würde, dann bräuchten wir keine Gerichtsbarkeit für solche Fälle. Wenn keiner mehr einen anderen belügen, einen anderen betrügen würde, wenn keiner mehr töten würde, dann bräuchten wir keine Gerichte mehr, keine Gerichtsverfahren, keine Gefängnisse. Was für ein herrliches Zusammenleben unter uns Menschen könnte das sein? Von Gott war es damals so erdacht und so gewollt. Aber irgendwie funktioniert das bei uns Menschen nicht. Es hat damals beim Volk Israel nicht funktioniert und wir kriegen es heute als Menschen immer noch nicht auf die Kette. Und deshalb war es notwendig, über die 10 Gebote hinaus noch Regelungen zu treffen für eventuelle Fälle, die eintreten konnten. Regelungen für die verschiedensten Verstöße gegen die Ordnungen der Gesellschaft. Vorgehensweisen für den Fall der Fälle. Den Text, um den es mir heute geht, finden wir im 2. Buch Mose, im Kapitel 21, ein sehr bekannter Text. Zweites Buch Mose, Kapitel 21, und ich lese dort die Verse 24 und 25. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist der Satz, der durch die gesamte Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag dazu benutzt wird, oder besser gesagt missbraucht wird, wenn es darum geht, einem Bedürfnis nach Vergeltung, nach Rache nachzukommen. Er wird zitiert, um Verbrechen zu rechtfertigen und sich selbst in ein besseres Licht zu stellen. Aber hat Gott das tatsächlich so gemeint? Geht es tatsächlich darum, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, dem anderen den gleichen Schaden zuzufügen, wie er mir zugefügt wurde? Wenn du mir eins meiner Augen nimmst, dann nehme ich dir auch eins. Vor einigen Jahren gab es im Nahen Osten ein Gerichtsverfahren mit einem anschließenden Urteil, das damals großes Aufsehen erregte. Ein Mann hatte einer Frau Säure übers Gesicht geschüttet und damit ihr Gesicht dauerhaft entstellt. Der zuständige Richter entschied, diesem Mann soll genau das widerfahren, was er der Frau angetan hatte. Der Angeklagte flehte um Gnade, er jammerte und weinte, aber das Gerichtsurteil war rechtskräftig. Und so wartete er auf das Urteil. Ob er seine Tat bereut hat, wissen wir nicht. Aber eines wurde damals bekannt. An dem Tag, als das Urteil vollstreckt werden sollte, meldete sich die Frau zu Wort und sie sagte: Bitte vollstrecken Sie dieses Urteil nicht. Ich habe dem Mann vergeben. Was wäre passiert, wenn sie nicht vergeben hätte? Hätte sie die Vollstreckung des Urteils glücklich gemacht? Hätte sie sie zufriedener gemacht? Hätte sie irgendetwas davon gehabt? Mit der Verletzung, der Entstellung ihres Gesichtes, musste sie trotzdem weiterleben. Den Frieden in ihrem Leben hat ihr die Vergebung gebracht, nicht die Vergeltung. Doch nun zurück zum Text und der Frage nach Vergeltung. Gott sagt in 5. Mose 32, Vers 35, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und in Römer 12, Vers 19 heißt es, rächt euch nicht selbst. Und es wird dort oben auf den Text in Mose verwiesen. Und in unserem Ausgangstext nun soll Gott auf einmal der Vergeltung zwischen Mensch und Mensch Raum geben. Denken wir ein wenig darüber nach, was es dem Menschen bringen würde, Leid mit Leid zu vergelten. Es entsteht eine Spirale der Gewalt, die niemals im Frieden endet, weder äußerlich noch innerlich. Und der entstandene Schaden, der ist doch auch noch immer da. Er wird vielleicht sogar noch größer, wenn nur noch die Rache den Tag bestimmt. Irgendwie passt das doch alles nicht wirklich zusammen. Und deshalb wollen wir uns diesen Text ein wenig genauer ansehen. Ich nehme einmal den Vers 23 zur Hilfe. Im Vers 23 heißt es, entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben, Leben um Leben. Ich möchte auf ein Wort in diesem Text besonders hinweisen. Dieses Wort lautet geben. Du sollst geben. Würde es darum gehen, Rache üben zu dürfen, dann müsste doch eigentlich da stehen, du darfst nehmen. Du darfst nehmen. Nimm dem, der dir was genommen hat. Auge um Auge. Aber dort heißt es, du sollst geben. Der hier Angesprochene ist also gar nicht der Geschädigte. Nein, es ist der Täter, der Verursacher. Für ihn heißt es, gib dem, dem du was genommen hast. Aber was heißt das jetzt konkret? Wenn ich dir ein Auge ausschlage, dann muss ich das Gleiche bei mir auch tun. Was sollte das bewirken? Oder was würde es dem Geschädigten nützen? Statt einem gehandicapten Menschen gäbe es zwei. Also, das erscheint mir ziemlich sinnfrei. Und ehrlich gesagt, das kann ich meinem Gott nicht zutrauen. Gottes Regeln sollen Gutes bewirken. Es muss also anders gemeint sein. Lesen wir den Text im Zusammenhang mit dem Vers 18. Im Vers 18 heißt es, wenn Männer miteinander streiten und einer schlägt den anderen mit einem Stein oder mit der Faust, dass er nicht stirbt, sondern zu Bett liegen bleibt. wenn Männer miteinander streiten. Und im Vers 22 wird das nochmal wiederholt, wenn zwei Männer miteinander streiten. Diese Regeln gelten also für Fälle, in denen es nicht um Vorsatz geht, sondern um Verletzungen, die bei einer Rangelei, bei einem Streit entstehen. Gott kennt uns ziemlich genau. Er weiß, wie schnell es im Zorn zu Handgreiflichkeiten kommen kann. Und er weiß auch, wie schnell da jemand verletzt bei werden kann. Und er weiß auch, dass es zu Rache und Vergeltung kommen würde, wenn es nicht Regeln im Vorfeld gäbe, die dazu beitragen, dass solche Fälle geklärt werden. In den damaligen Rechtsordnungen musste kein Gericht herangezogen werden. Es musste kein Urteil gefällt werden und es musste keine Strafe bestimmt werden. Das hatte Gott im Vorfeld schon alles geregelt. Gott sprach dem Verursacher von Schaden die Verantwortung zu, die er dem anderen gegenüber hatte. Es ist durchaus interessant, sich vielleicht in Ruhe einmal das ganze Kapitel durchzulesen. Heute würde die Zeit dazu nicht ausreichen. In Vers 13 zum Beispiel heißt es, wenn jemand einen anderen ohne Vorsatz aus Versehen im Streit tötet, so kann er einen Zufluchtsort aufsuchen, um dort vor der Rache des anderen geschützt zu sein. Es gab im Alten Testament zur Zeit Israels mehrere solcher Städte, die als Zufluchtsorte extra gebaut wurden. Denn die Tötung eines Menschen kann man nicht wieder gut machen. Dafür kann man keinen Ersatz leisten. Aus diesem Text kann man schließen, dass es bei unserem Ausgangstext um Schadensersatzleistungen geht, um Wiedergutmachung. Es gibt einen Theologieprofessor, der hat sich eingehend mit den Rechtsordnungen im Alten Testament beschäftigt. Der Theologieprofessor Dr. Klaus Grünwald. Und er kommt zu folgendem Schluss. Ich habe das, was ich euch jetzt sage, aus seinem Buch. Dieses Buch heißt auch Auge um Auge, Zahn um Zahn, wen das interessiert. Er kommt zu diesem folgenden Schluss. Es handelt sich bei allen Rechtsordnungen für die Israeliten in erster Linie immer um Schadenersatzhandlungen, um Wiedergutmachung, nicht um Strafe. Aber warum legt Gott so viel Wert auf Wiedergutmachung und so wenig Wert auf Strafe? Warum betont er ausdrücklich die Notwendigkeit des Ausgleichs? Und der Professor kommt auch hier zu einer Antwort. Wenn man einen Dieb stellt, dann muss es das Gestohlene ersetzen, heißt es. Wenn man etwas zerstört hat, dann muss man es ersetzen. Wenn ein ausgeliehenes Tier stirbt, dann muss man es ersetzen. Und für dieses Wort ersetzen gibt es im Hebräischen ein Verb, das genau den gleichen Wortstamm hat wie das Wort Shalom. Und das Wort Shalom, das kennen wir alle. Das bedeutet Heil oder Frieden. Ich möchte das euch auf Hebräisch nicht sagen, weil ich es mit großer Wahrscheinlichkeit völlig falsch aussprechen würde. Ich kann kein Hebräisch. Aber das, was ich eben gelesen habe in diesem Buch, das erscheint mir einleuchtend. Der Schadenersatz soll dazu dienen, die Beziehung untereinander wiederherzustellen. Materieller Ersatz, aber auch Wiedergutmachung der Beziehung. Nicht die Strafe, nicht das Aburteilen eines Straftäters war das Ziel, sondern es ging letztendlich darum, das Zusammenleben zwischen Tätern und Opfern wieder zu ermöglichen, eine Gemeinschaft wiederherzustellen. Also mit der Wiedergutmachung auch die Beziehung untereinander wieder gut zu machen. Es ging um die Versöhnung zwischen Täter und Opfer. Und zwar so weit, dass man, wenn man sich vorstellt, in einem Dorf miteinander zu leben, sich jederzeit wieder begegnen konnte. Es ließ sich ja gar nicht umgehen, dass man sich begegnete. Stellt euch vor, wir würden das heute vergleichen mit einem Kollegenkreis auf der Arbeit oder in der Verwandtschaft oder vielleicht auch in der Gemeinde. Menschen, die sich immer wieder begegnen, müssen eine intakte Beziehung zueinander haben können. Bestimmte Verletzungen hatten bestimmte Folgen. Die Zeit der Arbeitsunfähigkeit nach einer Verletzung musste dem Opfer, also dem Geschädigten, erstattet werden. Arztkosten mussten vom Täter bezahlt werden. Aber es gibt auch dauerhaften Schaden. Und dann? Was wird dann? Auch hierfür gab es damals im Alten Testament Regelungen. Zur damaligen Zeit war ja der Sklavenhandel ganz normal. Und der Wert eines Sklaven ergab sich aus seiner Arbeitsfähigkeit. Wenn diese Arbeitsfähigkeit reduziert wurde durch irgendein Handicap, durch irgendeine Verletzung, dann reduzierte sich damit der Wert des Sklaven. Und genau an diesem Punkt setzte der Schadensausgleich an. Man behandelte denjenigen, der jetzt gehandicapt war, auf Dauer, so wie man einen Sklaven Wert ermittelte. Was war er vorher wert? Was ist er jetzt wert? Und die Differenz davon musste der Geschädigte bezahlen. Mag uns ein wenig befremdlich vorkommen, aber es war damals eine Regelung, mit der alle leben konnten. Es erinnert mich ein bisschen heute an unsere Invalidenrente. Nur dass damals eben der Verursacher einmalig bezahlt hat. Es konnte nicht wieder gut gemacht werden, aber ein Ausgleich musste gezahlt werden. Ich möchte am Rande auch noch erwähnen, dass es einen ähnlichen Text im Levitikus, also im dritten Buch Mose, nochmal gibt, wo es auch darum geht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber dieser Text steht in einem völlig anderen Zusammenhang und deshalb nur einmal am Rande erwähnt. In dem Zusammenhang, in dem er steht, geht es um vorsätzliche Tötung. Da geht es um Gewalt und Gotteslästerung. Dieser Text soll heute nicht besprochen werden. Doch zurück zu unserem heutigen Text. Ich möchte mit euch auch noch einen Text aus dem Neuen Testament lesen. Ich mag es, Zitate Jesu zu lesen, Reden Jesu zu lesen. Und natürlich habe ich auch zu dem heutigen Text wieder einen bekannten Text. Ihr kennt ihn natürlich alle, Matthäus 5. Die Bergpredigt ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich überhaupt kenne in meiner Bibel. In Matthäus 5, Vers 38. Da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vers 39, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. An wen richtet Jesus seine Aufforderung? Im Mosetext war die Aufforderung an den Täter gerichtet, an den Verursacher. Du sollst geben, heißt es dort. Und Jesus? Er richtet seine Aufforderung nicht an den Verursacher. Er spricht die Opfer an. Ich aber sage euch, besteht nicht darauf, dass erlittener Schaden euch ersetzt wird. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, welchem Zweck die Wiedergutmachung diente, dann sagt uns dieser Text von Jesus im Grunde, sei du immer bereit, dich mit dem anderen, der dir etwas getan hat, wieder zu versöhnen. Streck du ihm deine Hand aus, bevor er Schadenersatz geleistet hat oder auch, wenn er dies gar nicht tut. Und wenn wir nun beide Texte zusammennehmen, dann ergibt sich Folgendes. Erstens, der Verursacher sieht sich in der Pflicht, begangenes Unrecht, begangenen Schaden dem gegenüber, dem er etwas getan hat, wieder gut zu machen. Er kennt seine Verantwortung dem anderen gegenüber und er leistet Schadenersatz. Und der andere, der Geschädigte, er streckt dem anderen die Hand entgegen, im Text Jesus. Er wartet nicht erst ab, ob er entschädigt wird. Er ist auf jeden Fall vergebungsbereit. Wenn zwei Kontrahenten diese Haltung zueinander haben, dann muss Zusammenleben funktionieren. Es lohnt sich, die Rechtsordnungen im Alten Testament einmal näher anzuschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, nach den Prinzipien Gottes zu leben und zu handeln. Denn Gott will auf jeden Fall immer nur das Beste für uns. Amen.